Leidenschaft. Ich habe heute Morgen, als ich hier reingekommen bin, gleich mal ein Stückchen Leidenschaft gesehen. Da waren nämlich schon diverse Techniker am Wirken und da ist mir der Christoph über den Weg gelaufen und ich dachte, wie gut, dass der heute Morgen da ist. Ich möchte da mal ein Stückchen Leidenschaft ins Rampenlicht zerren. So, er ist nämlich, gehört nämlich nicht zu den Leuten, die gerne hier vorne stehen, glaube ich. Seine Leidenschaft beschränkt sich auf andere Bereiche. Und ich habe ihn gefragt, ob er es trotzdem wagt und euch in 4 Sätzen erzählt, was ihn da leidenschaftlich begeistert dran oder warum er dafür brennt. So, jetzt ist ihm der Techniker weggelaufen. Komisch, gell? Irgendwas fehlt ohne ihn.
Mach mal an. Dankeschön. So, genau. Ich stehe nicht gerne hier vorne, wie gerade schon gesagt wurde. Und das ist auch ein Grund, weshalb ich gerne in der Technik bin. Einfach, ich bin hinten, kann im Hintergrund mithelfen, bekomme nicht so viel Aufmerksamkeit dafür, will ich auch gar nicht, weil, wie gesagt, ich fühle mich hinten einfach wohler. Und das ist auch, was ich für viele andere sehe, einfach, dass man mithelfen kann, ohne wirklich im Mittelpunkt dafür stehen zu müssen. Ich denke, ich bin hier nicht der Einzige, der nicht gerne auf einer Bühne steht. Und das ist halt genau so die Möglichkeit, um trotzdem irgendwie von Jesus zu erzählen, mehr oder weniger, oder zumindest dafür zu sorgen, dass die Leute gehört werden, gesehen werden. Genau, ja. Mhm. Und das ist ein Grund, weshalb ich gern hinten an der Technik bin.
Und ich habe gemerkt bei dir, das ist ja eine Leidenschaft, die hast du dir auch von WDL exportiert, oder?
Ja, definitiv. Ich weiß gar nicht, ich war noch ziemlich klein, dann wurde ich so ein bisschen mit in die Technik reingenommen. Dann auf diversen Freizeiten war ich in der Technik mit beteiligt, habe dann beim Aufbau mitgeholfen und bin da auch so ein bisschen mit reingewachsen und da dann aus mehreren Perspektiven einfach helfen können, Erfahrungen zu sammeln, wie, wo, wer, wann, was. Und das ist einfach ein großes Spektrum zu haben, wo man Sachen lernen kann, ist sehr hilfreich und deshalb, genau, bin ich auch froh, dass ich hier Technik machen kann.
Dann danke dir, dass du dich hier der Bühne gestellt hast. Und danke dir für deine Leidenschaft. Leidenschaft kann so unterschiedlich aussehen. Christoph ist übrigens der eine, von dem ich gesagt habe, ich habe eine Taufmeldung. Ja? Also auch das ist ein Stückchen Leidenschaft, dass er sagt, ja, auch eine Entscheidung, die bei WDL gefallen ist. Und er hat aber gesagt, er will sich hier taufen lassen. So finde ich großartig, dass da ein Stückchen von dem, was Gott tut, in unserer Gemeinde sichtbar wird. Und gleichzeitig ist er jemand, der sich hier mit einbringt, der gerade hier Sonntag für Sonntag fast an der Technik anzutreffen ist. Und ich entdecke mich ein bisschen in manchen Punkten in ihm wieder. Deshalb finde ich das interessant, die Art, wie Gott einen Weg auch mit Leidenschaft mit ihm geht. Es fängt nämlich bei der Technik an. Ganz unauffällig und strukturiert. Und ich glaube, solche Dinge funktionieren bei Gott ganz gut zusammen. Leidenschaft ist nicht einspurig, gibt es nicht nur in einem Bereich und gibt es nicht nur für einen Menschentyp bei Gott. Und deshalb habe ich einen Text an den Anfang meiner Predigt gesetzt, der ganz typisch für mich ist und vielleicht ein bisschen ungewohnt beim Thema Leidenschaft für euch. Sprüche 8 wäre jetzt nicht die Ecke, wo man normalerweise vielleicht Leidenschaft erwarten würde. Da spricht jemand. Das könnte Johanna sein, Johanna Barmann, aber sie ist es nicht. Es fängt nämlich an mit, der Herr hat mich schon gehabt am Anfang seiner Wege. Ehe er etwas schuf von Anbeginn her. Nein, es ist nicht Johanna. Es ist die Weisheit. Und die Weisheit ist ja so dieses Ordnungsdenken. So jetzt nicht das Ende, von dem man, finde ich, Leidenschaft erwarten würde in der Bibel. Im Prinzip die verkörperte Struktur dessen, was Gott in der Welt angelegt hat und was er sehr gut angelegt hat. Die Architektin der Welt. Also die Leidenschaft spricht. Die Weisheit spricht. Der Herr hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf von Anbeginn her. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit. Im Anfang, ehe die Erde war, als die Tiefen noch nicht war, ward ich geboren. Als die Quellen noch nicht waren, die von Wasser fließen, ehe denn die Berge eingesenkt waren, vor den Hügeln ward ich geboren. Als er die Erde noch nicht gemacht hatte, noch die Fluren, darauf noch die Schollen des Erdbodens. Als er die Himmel bereitete, war ich da, als er den Kreis zog über der Tiefe. Als er die Wolken droben mächtig machte, als er stark machte die Quellen der Tiefe. Als er dem Meer seine Grenzen setzte und den Wassern, dass sie nicht überschreiten, seinen Befehl. Als er die Grundfesten der Erde legte. Da war ich bei ihm. Ich war seine Lust täglich und spielte vor ihm alle Zeit. Ich spielte auf seinem Erdkreis und ich hatte meine Lust an den Menschenkindern. So hört nun auf mich, meine Söhne. Wohl denen, die meine Wege einhalten. Hört die Zucht und werdet weise, schlagt sie nicht in den Wind. Wohl dem Mensch, der mir gehorcht, dass er wache an meiner Tür täglich, dass er hüte die Pfosten meiner Tore. Wer mich findet, der findet das Leben, erlangt Wohlgefallen vom Herrn. Wer mich aber verfehlt, zerstört sein Leben. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Wow. Weisheit. So was Technisches. Ordnungsdenken. Wie funktioniert die Welt? Ja, mich begeistert das. Das muss euch nicht in gleichem Maß begeistern, aber mich begeistert das, weil ich ein Mensch bin, der die Dinge verstehen möchte. Der den Dingen auf den Grund gehen möchte, der auch die Weisheit suchen möchte im Sinne von, wie hat denn Gott die Dinge angelegt? Und hier zu sehen, dass diese Weisheit beschrieben wird als eine, die vor Gott spielt. Dass das zusammengeht. Ich sehe das bei den Technikern, ja? Technisches Verständnis und Spielen geht ganz gut zusammen. Aber auch Verbindlichkeit, die Dinge gut machen, mit einer Leichtigkeit geht zusammen. So viel du kannst. Du kannst das, du kannst jenes. So viel du sollst, weil du das kannst, sollst du es auch. So viel du musst auch. Ich muss ganz viel. Und wenn nicht andere mir Druck machen, dann mache ich mir halt selber Druck. Gott schuf am Anfang die Struktur. So fängt's an, hier, Weisheit. Bisschen frustrierend für die Menschen, die keine Struktur mögen. Ja, mein Arbeitszimmer sieht immer ein bisschen nach Chaos aus. Ja, Gott schuf am Anfang die Struktur. Für alle, die sagen, Leidenschaft und Struktur passt nicht zusammen, die haben es auch nicht verstanden. Bei Gott passt das sehr gut zusammen. Gott schuf am Anfang die Struktur. Die Weisheit aller Dinge. Und genau diese Weisheit singt dann von sich selbst, dass sie ein vor Gott spielendes Kind ist. Ist das nicht wunderbar? Da spricht die Weisheit, die Stimme der Vernunft, und sie spricht darüber, wie sie vor Gott gespielt hat. Aber ist das nicht viel zu zwecklos? Zu unverzweckt, zu sinnlos? Gerade für die Weisheit. Ich meine, dass die Torheit vielleicht spielt, okay. Ja, wir haben lauter Kinderbücher, da spielt immer mit pädagogischem. Da gibt es immer den einen, der macht alles richtig und den anderen, der spielt da nur einen Tag rein und so, ja, der eine muss ihnen dann helfen. Ist das nicht viel zu zwecklos? Die Weisheit, die einfach nur spielt. So, ich glaube, als Christen sitzen wir einem großen Trugschluss manchmal auf und der macht vor mir nicht Halt, fürchte ich, nämlich, dass wir die Dinge tun, damit. Wir tun die Dinge, damit. Ich mache euch ein paar Beispiele, die alle gar nicht ganz falsch sind, nur so haarscharf daneben. Zum Beispiel, wir missionieren, damit die Gemeinde wächst. Tun wir? Oder damit unsere Freunde nicht in die Hölle gehen. Tun wir? So, wir setzen uns in der Gemeinde ein, damit sie funktioniert. Tun wir? Wir können die gleiche Frage auch von der anderen Seite betrachten, nämlich von der Frage dessen, der sucht. Warum sollte ich an Gott glauben? Was bringt mir das? Wichtige Frage? Da würden wir vielleicht sagen, ja, das ist die falsche Frage. Von unserer Seite aus betrachtet würden wir die Antwort mit dem damit aber trotzdem gerne geben. So, das ist jetzt auch gar nicht alles ganz falsch. Ja, es ist ja eine gute Richtung, also zielorientiert zu denken. Zu fragen, wo wollen wir eigentlich hinkommen? Und dann zu sagen, wir machen das damit. Wir haben ein Ziel, da wollen wir hin. Das ist richtig. Aber manchmal kommt mir diese Art der Antwort, wenn wir die als die einzige Antwort hinstellen, ein bisschen so vor wie ein Motor, der ohne Öl laufen soll. So, das Ziel ist schon da, der Motor soll funktionieren, aber das Öl fehlt. Da kannst du eine Menge Kraftstoff reinkippen, der quietscht trotzdem. Wenn ich einen Verliebten fragen würde, warum er gern Zeit mit seiner Verliebten oder meinetwegen auch schon Verlobten verbringt, dann würde er wahrscheinlich nicht antworten, damit wir uns besser kennenlernen. Also vielleicht würde er das doch antworten. Ja? Es ist vielleicht auch eine antrainierte Antwort. Aber wenn er ehrlich in sein Herz reinfragen würde, warum er die heute Nachmittag treffen soll, dann würde er sagen, weil mein Herz in deiner Nähe höher schlägt. Das ist nicht verzweckt, nicht damit wir uns besser kennenlernen. Ich möchte dich kennenlernen, aber warum möchte ich dich kennenlernen? Weil mein Herz in deiner Nähe höher schlägt. Weil ich das verstehen möchte. Weil ich da eintauchen möchte. Weil ich mehr von dir sehen möchte. Das ist Leidenschaft. Das ist Leidenschaft. Und ersteres, warum möchtest du sie heute Nachmittag sehen, weil ich sie besser kennenlernen möchte? Das wäre Verfügbarmachung. Beides hat seinen Platz und beides hat auch seinen Platz. So, ich möchte heute eher über das Thema Leidenschaft predigen, aber ich wäre nicht ich, wenn es nicht auch ein kleines bisschen technisch würde. Es geht im Glauben nämlich im Kern nicht um ein damit wir zu einem Ziel kommen, sondern um eine Begegnung, die uns verändert. So, jetzt möchte ich euch mit zwei schwierigen Begriffen konfrontieren, die mir in der Vorbereitung begegnet sind. Und dann wird es ein bisschen leichter. Resonanz. Die Musiker unter uns wissen es, was es ist, nämlich ja, etwas kommt zum Schwingen angeregt, dadurch, dass Schwingungen im Raum sind. Gitarre, die hat einen Resonanzboden. Also du hast eine Saite, die schwingt und der Boden der Gitarre schwingt mit. Verstärkt die leisen Töne der Saite. So, Resonanz heißt, dass wir von außen berührt werden und wir schwingen mit. Gott berührt mich und ich schwinge. Ich mache eine Erfahrung, die ich nicht machen kann, deshalb ist es Resonanz. Ich kann es nicht aus mir produzieren. Der Gitarrenboden kann keine wunderbaren Töne abgeben. Er kann sie nur verstärken. Als moderne Menschen sind wir aber so geprägt, dass wir versuchen, uns die Dinge verfügbar zu machen. Sogar die Resonanz. Das ist so ein bisschen das Problem, glaube ich, der Moderne. Wir wollen die Dinge nicht dem Zufall überlassen und wir bekommen, was wir suchen. Da gibt es einen Soziologen, Hartmut Rosa, der hat das erforscht. Ich habe ihn nicht gelesen, also hoffe ich, dass ich ihn jetzt richtig verstanden habe und richtig zitiere. Es geht so über Dritte. Ich habe eine Predigt darüber gelesen. Das ist immer ein bisschen gefährlich. Er sagt, der moderne Mensch macht sich die Welt verfügbar. Also wir machen etwas sichtbar. Das ist der erste Schritt immer zur Verfügbarmachung, Sichtbarmachung. Zum Beispiel brauchen Männer, mein Beispiel, ja, unbedingt eine Pulsuhr, wenn sie laufen gehen wollen. Das ist lustig, ja? Als würde unser Puls aufhören zu schlagen, wenn wir keine Pulsuhr dabei hätten. Frauen brauchen das nicht ganz so dringend. Die können auch einfach laufen und genießen. Aber Männer, die brauchen, wenn sie etwas anfangen, immer die Möglichkeit, das messbar zu machen. Also, wenn ich die Absicht habe, joggen zu gehen, muss ich erstmal viel Geld in eine Pulsuhr anlegen. Ich kann nicht einfach irgendwie vor die Tür raus und loslaufen. Das geht ja nicht. Und was ist der Gedanke dahinter? Der Gedanke ist, ich möchte hier etwas messbar machen. Ich möchte sehen, was passiert. Damit mache ich mein Training beherrschbar. Oder ich tue zumindest so, als wäre mein Training beherrschbar. Dann kann ich mir irgendwelche Trainingskurven runterladen und kann genau schauen, zu welcher Zeit ich welchen Puls haben sollte und die aerobe Schwelle überschreite und ob ich dann meinen optimalen, egal, ja, laufen würde auch helfen. Aber der moderne Mensch ist so gewickelt, dass er die Dinge messbar und verfügbar haben möchte. So funktioniert die Medizin, so funktioniert Wissenschaft, so funktioniert auch unsere Zeitmessung. Dass wir die Zeit sehr akkurat in kleine Einheiten einteilen, die messbar sind, damit wir dann möglichst viel aus der Zeit rausholen können. Verfügbar Machung. So, das ist hilfreich, hat aber auch manchmal ein bisschen was Getriebenes. Aber wenn ihr die Sache mit der Zeitmessung kennt zum Beispiel, ja, nicht zu spät kommen. Oder wenn ihr die Sache mit der Pulsuhr schon mal ausprobiert habt. Das hat auch ein bisschen was Getriebenes. Es gibt ganz grundsätzlich zwei Arten, mit der Welt umzugehen. Resonanz und Verfügbarmachung. Resonanz fängt damit an, dass wir von etwas berührt werden, das uns eben nicht verfügbar ist. Und das verändert uns, bringt uns ins Schwingen, hinterlässt uns nicht wieder so, wie wir reingegangen sind. Und bleibt, und das ist das Blöde dran, bei der ganzen Angelegenheit am Ende unverfügbar. So, der Resonanzboden der Gitarre wird nie über die Saite verfügen. Wird nie beeinflussen können, wer wie die Saite anzupft und er dann zum Schwingen kommt. Er schwingt einfach. So, an vielen Stellen, glaube ich, sucht unsere Seele eigentlich Resonanz. Will schwingen dürfen. Will angesprochen werden. Wir sehnen uns nach etwas, aber wir leben in einer Welt, die es gewohnt ist, sich die Dinge verfügbar zu machen. Da sehen wir meinetwegen, wenn ihr auf YouTube unterwegs seid, ja manche von euch vielleicht auch nicht, die inspirierenden Begegnungen eines Reiseinfluencers. Da sehen wir, wie er mit anderen Kulturen in Kontakt kommt, wie er, was weiß ich, irgendwo abends in Lateinamerika Tanz, wunderbare Szenen, irgendwelche Filter drüber. So muss sich das wahre Reiseerlebnis anfühlen. Und dann buchen wir einen Urlaub. Und wir haben ja nicht so oft Urlaub, also muss dieser Urlaub richtig gut werden. Deshalb buchen wir All-Inclusive. Und wir bekommen ein fertiges Paket, maßgeschneidert, perfekt, sicher, genau das, was wir gebucht haben. Aber er erzeugt nicht die Resonanz in uns. Weil es war irgendwie auch ein bisschen zu glatt. Und diese Begegnung, die unsere Seele vielleicht gesucht hat, die hat gar nicht stattgefunden. Also kommen wir nach Hause, irgendwie zufrieden, weil es war ja genau das, was wir gekauft haben. Und fragen uns, was gefehlt hat. Und dann buchen wir den nächsten Urlaub. Es gibt ein ganzes Business, das genau davon lebt. Verfügbarmachung und vielleicht auch gleichzeitig eine Resonanz nicht ganz zu erfüllen. Aber wenn wir Gottes Herz näher kommen wollen, und das ist meines Erachtens das Zentrale bei Leidenschaft, dann, wenn wir Dinge nach seinem Herzen tun wollen, dann müssen wir Resonanz finden, müssen entdecken, wofür brennt eigentlich Gottes Herz, wofür schwingt es und wofür bricht es. Und wir müssen uns von dem anstecken lassen, was Gott in seinem Herzen ist. So, wie kommen wir dahin? Wie kommen wir dahin? Falsche Frage, gell? Zumindest nach meiner Vorrede. Es gibt ganze Ratgeber darüber, wie man sich Glück verfügbar macht. Das ist auch so was Blödes. Wie willst du ein Glück verfügbar machen? Das ist ganz einfach. 1, 2, 3, 4, 5. Und die Antwort in dem Fall, glaube ich, ist viel einfacher und viel frustrierender. Resonanz. Das, was unsere Seele zum Schwingen bringt. Die echte Begegnung mit Gott, die entsteht da, wo wir ihm echt begegnen. indem wir uns Gott ansehen und uns von ihm anstecken lassen, von seinem Wesen. Deshalb möchte ich jetzt so langsam auch meine systematischen Ausführungen hier beenden und euch mit reinnehmen in einige Dinge, von denen ich glaube, dass sie Gottes Herz zum Schwingen bringen. Gott hat Leidenschaft. Man könnte auch sagen, Gott ist Leidenschaft. Es gibt so viele Geschichten, in denen seine Leidenschaft sicht- und spürbar wird. In denen bewusst wird, dass es ein Teil seines Wesens ist und dass er dieses Wesen mit uns teilen möchte, so wie er die Nähe mit uns sucht. Ich habe zu Beginn diesen Text aus Sprüche 8 vorgelesen. Eine Geschichte, die die Weisheit Gottes erzählt von der Schöpfung der Welt und von der Zeit, als sie auf die Welt kam. So, Weisheit heißt, Gott hat alle Dinge geordnet. Die Weisheit ist der Schöpfung innewohnenden Ordnung. So, wer die Weisheit begreift, der begreift Gott. Das war das hebräische Denken. Kein Wunder, dass Hiob 28 zum Beispiel beschreibt, dass die Menschen Stollen in die Berge treiben, um Erze zu heben. Das war damals absolute Hochtechnologie. Ja? Hightech. Aber die Weisheit ist nicht dort. Wir werden Gott nicht einfach verfügbar machen, auch dann nicht, wenn wir Stollen tief in die Berge treiben. Wer die Weisheit versteht, der versteht Gott, aber die Weisheit ist im Letzten dem Mensch entzogen. Wir sind weise geworden. Wir versuchen, Gott zu verstehen, ihn zu berechnen, ihn verfügbar zu machen. Dem zugrunde liegt sicherlich das Sehnen nach Resonanz. Danach eine echte Gottesbegegnung zu haben, die unsere Seele zum Schwingen bringt. Aber wir versuchen es auf dem Weg, auf dem es moderne Menschen gerne versuchen, Verfügbarmachung. Die Weisheit spielt vor Gott. Ich lese uns nochmal die Verse 30 und 31. Da war ich beständig bei ihm. Ich war seine Lust täglich und spielte vor ihm alle Zeit. Ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Lust an den Menschenkindern. Wow, die spröde Frau Weisheit. Die Ordnung der Welt beschreibt sich selbst als ein spielendes Kind. Und Gott hat seine Freude an ihr. Ja, er rügt sie nicht, sagt nicht, du musst doch, also wenigstens du musst doch Struktur sein, Struktur. Lass es gut sein, ja, überlass das Spielen anderen. Nein. Sie ist seine Muße richtiggehend, die Muße Gottes. Und wir sind ihre Muße. Du, Gottes Muße, geschaffen zu seiner Begeisterung. Nicht Gottes Verdruss, nicht sein Sorgenkind, sondern geschaffen zur Lust Gottes. So, die Grundpfeiler der Erde zu berechnen und einzusenken, ist für Gott keine Last, sondern Spiel und Leidenschaft. So komplex, so geregelt und dennoch bleibt Gottes Verhältnis zur Ordnung und zu Regeln Leichtigkeit und Freude. Für Gott geht Struktur und Leidenschaft zusammen. War für mich manchmal nicht so gut. Vielleicht erlebst du in deinem Alltag so manchen Leidenschaftskiller. Da ist vielleicht eine Menge Struktur, aber wenig Leidenschaft. Oder dir bricht die Struktur weg und die Leidenschaft gleich mit. Ja, Gott sagt hier was Interessantes. Er sagt nicht erst die Arbeit, sondern dann das Vergnügen. Sondern er schafft die Welt und er ist dabei leidenschaftlich. Nicht leichtsinnig, sondern mit Sinn und Ordnung, aber leicht. Weil er der Schöpfer der Welt ist. Der Mensch ist geschaffen für Ordnung. Deshalb dürfen wir uns auch unseren Leben ordnen. Wir müssen nicht wie spielende Kinder in jeden Tag gehen und sagen, ich darf mich nicht strukturieren. aber er ist nicht geschaffen für Schwere. Ich weiß, es gibt Fälle, in denen ist das nicht zu ändern. Aber wir dürfen mit Gott an unserer Seite die Dinge leicht nehmen. Er kann es auch. Gott hat uns so angelegt. Gott ganz anders als erwartet, aber leidenschaftlich. So in Johannes 1 wird das Schöpfungswort Gottes beschrieben, der Logos. Da spricht Gott und er schafft durch sein Wort und das Wort wird Mensch. Aber bevor dieses Wort Mensch wird, ist dieses Wort Schöpfungswort. Alles ist durch dieses Wort geworden und es ist gleichzeitig das Wort, das die Welt ordnet. Merkt ihr die Nähe zur Weisheit? Im hebräischen Denken verschwimmt beides. Und wir könnten die Frage aufwerfen, ist das, was erst Weisheit heißt, das, was später Jesus ist? Das Schöpfungswort, das die Welt ordnet. Oder wie stehen die im Innenverhältnis? Auf jeden Fall sind die beiden irgendwie eng verbrüdert. Ich will diesen Bogen nicht überspannen, denn die Weisheit wird als Geschöpf beschrieben. Auf jeden Fall stehen beide in einem engen Verhältnis. Bei Jesus wird deutlich, dass Gott sich seine Menschen annimmt, um Ordnung zu schaffen, um aufzuräumen. Und er tut das, indem er kommt und indem er doch unverfügbar bleibt. So immer wieder bricht auch aus Jesus eine Leidenschaft raus, die man so von ihm vielleicht gar nicht erwarten würde. So mein Jesus ist ein bisschen unverfügbar, fürchte ich. Und ich habe ihn nicht so ganz in der Tasche. Weil Gott eben keine kalte Berechnung ist. Weil wir die Weisheit eben nicht mit Löffeln gefressen haben. Sondern weil Gott in seinem Kern Begeisterung ist. Zum Beispiel liebt er alle Menschen so sehr, sogar die Heiden. Das ist für die Juden zunächst neu. Und wie sehr er liebt, das wird deutlich an einer schrägen Geschichte. Nämlich, wenn wir uns die Tempelreinigung ansehen. Habt ihr die Geschichte so ganz verstanden? Die ist doch merkwürdig, oder? Ein Jesus, der schreit und mit einer Peitsche knallt. Ja, warum tut er das? Ich fand es spannend, diese Geschichte nochmal unter dem Aspekt Leidenschaft anzuschauen. Das ist nicht mein Jesus. Ist er nicht. Der, den ich gern verfügbar machen würde, wo ich sagen würde, ja, den können wir auch bei uns auf die Kanzel lassen, ohne dass was Blödes passiert. Ey, wenn der hier mit einer Peitsche reinkommt, müssen wir uns erstmal überlegen. Ist das Sachbeschädigung? Ist es Körperverletzung? Darf er das? Es ist dieser leidenschaftliche Gott, der den Menschen Raum machen möchte, dass sie zu ihm kommen können. Und der es falsch findet, dass die Juden den Vorhof der Heiden zustellen. Ey, Leute, das ist überhaupt nicht eurer. Ist euch das mal aufgefallen? Und der findet es auch nicht so ein bisschen falsch und sagt denen, also Kinder, darüber müssen wir mal reden. Das ist jetzt nicht so richtig gut. Da sind Menschen, die wollen zu mir und die können jetzt nicht mehr, weil ihr den Vorhof zugestellt habt. Vielleicht müssen wir da irgendwann mal was anpassen. Nee, macht er nicht. Er ist ein leidenschaftlicher Gott. So würde ich vielleicht reagieren als rationaler Christ. Und ich tue mir schwer mit diesem leidenschaftlichen Jesus, der da rauskommt. Der schreit und die Tische rausschmeißt und sagt, Leute, mein Vater ist ein leidenschaftlicher Vater. Der es allen möglich machen möchte, zu ihm zu kommen. Ihr könnt da nicht irgendwelchen Schrott reinstellen. Könnt ihr nicht machen. Denn ihr hindert damit Menschen, zum Vater zu kommen. So eifert Gott um einen Platz für dich. Und wenn du dich fragst, was diese Geschichte dir mitzugeben hat, davon abgesehen, dass sie irgendwie nicht in meine verfügbar machende Welt passt, dann das. So eifert Gott um einen Platz für dich in seiner Nähe. Gott kann leidenschaftlich sein, kann sich leidenschaftlich dafür einsetzen, dass wir ihm begegnen dürfen. Und da, wo wir der Leidenschaft Gottes begegnen, da rückt die Frage nach dem Warum ein bisschen in den Hintergrund. So, die dürfen wir immer noch stellen, aber die wird selbstverständlicher. So wie bei den Liebenden, die natürlich den anderen kennenlernen wollen. Ja, wenn du die Frage stellst, warum triffst du dich heute Nachmittag mit der? Ja, weil ich sie kennenlernen möchte. Natürlich. Warum? Weil mein Herz höher schlägt. Und nicht so viel Zeit mit ihr verbringen möchte, wie es irgendwie geht. Und wenn ich dafür heute Nacht nicht schlafe, komm, was soll's? Ich bin auf Adrenalin. Und auf Endorphin und was weiß ich. Ja? Es gibt leidenschaftliche Lobpreisleiter, es gibt leidenschaftliche Evangelisten, es gibt leidenschaftliche Prediger. Es gibt leidenschaftliche hörende Menschen, es gibt leidenschaftliche dienende Menschen. Und bei jedem, wenn du sie fragen wirst, warum sie das tun, dann werden sie sagen, weil es der Herzschlag Gottes ist. Weil es genau das ist, was Gott möchte. Und nicht, damit die Gemeinde wächst. Ja, das ist das Nebenprodukt von Leidenschaft. Das heißt ja nicht, dass der Gedanke, damit die Gemeinde wächst, falsch ist. Oder damit Gott meinen Freund rettet. Das ist genau richtig, ja? Aber wenn du ihm nur von Gott erzählst, damit er gerettet wird, dann hast du dich an dem Bereich von der Leidenschaft Gottes noch nicht anstecken lassen. Das heißt ja nicht, dass der Grund falsch ist. Das heißt nur, du läufst dann leider wie ein Motor ohne Öl. Das macht alles zäher. Das Argument ist trotzdem richtig. Wir können nicht in allen Bereichen gleich leidenschaftlich sein, das weiß ich. Gott sagt auch nicht, du musst immer leidenschaftlich sein und brennen. Aber es ist richtig, wenn wir uns fragen, Gott, wo ist mein Platz? Dass wir fragen, Gott, wo ist deine Leidenschaft? Wofür brennst du? Und wo steckst du mich an? Die vielleicht leidenschaftlichste Geschichte im Neuen Testament ist eine, die gleichzeitig ganz viel bemüht wird. Und auch die stößt damals schon heftig auf Gegenwind. Das ist der verlorene Sohn. Da geht ein Sohn von seinem Vater weg, stößt diesen Vater vor den Kopf ganz radikal, brüskiert ihn, sagt ihm, du bist für mich gestorben, ich brauche dich nicht. Ich brauche dich nur damit. Ich brauche dich, damit ich abgesichert bin, damit ich ein gutes Leben führen kann. Du bist für mich so eine Art Sparschwein. So, dummerweise so eines, das man zerschlagen muss, damit man an den Inhalt kommt. Das ist mir egal, das ist dumm gelaufen, zahl mir mein Erbe aus. Ich möchte mein Erbe, aber ich brauche dich nicht. Netto. Ohne dich, ohne deine Nähe, ohne dein Gesicht den ganzen Tag. Ich weiß nicht, vielleicht war er auch nicht so konfrontativ, sicher nicht. Es war im Orient. Aber das ist im Endeffekt das, was er sagt. Vielleicht sagt er auch nur, ich hasse dich nicht, du bist mir nur egal. Ich brauche dich nicht. Es geht auch ohne dich. Solange ich deinen Segen bekomme. Ich brauche nicht dich, ich brauche deinen Segen. Und der Vater, Orientale, gibt dem Sohn, was er fordert. Und der Sohn geht. Hier könnte die Geschichte jetzt vorbei sein. Hier könnte die Geschichte vorbei sein. Müsste sie eigentlich auch. Und es könnte eine Geschichte der Gerechtigkeit werden. Der Sohn ist weg und der Vater ist für ihn gestorben. Und dann bringt der Sohn, ihr wisst, wie es weitergeht, ja, das ganze Vermögen durch. Und mit dem Vermögen verschwinden dann auch die neuen gekauften Freunde. Dass sie gekauft sind, zeigt sich in dem Moment, in dem sie weg sind. Ja, blöd gelaufen. Und eine Scheinwelt bricht zusammen. Und dann ringt er sich durch, zurück zum Vater zu gehen. Nicht, weil er sich vorstellen kann, dass das, was er verbockt hat, nochmal irgendwie gut zu machen ist. Sondern, weil er sich denkt, selbst wenn es nicht wieder gut zu machen ist, mein Vater war trotzdem ein guter Vater. Er war trotzdem einer, der gerecht war. Wenigstens Gerechtigkeit. Wenigstens keine Freunde, die mich nur über den Tisch ziehen. Und er geht heim. und dieser Vater, orientale Respektsperson, Pater Familias, der schürzt sein Obergewand und rennt ihm entgegen, bringt sich damit völlig in Misskredit, tut Dinge, die er nie tun dürfte. Wie der Jesus, der im Tempel schreit und mit der Peitsche knallt. So, das ist eine Geschichte, die wird erzählt von Jesus, um alle zu ärgern, da bin ich mir sicher, die auf Lohn, Struktur, Gerechtigkeit, Verfügbarmachung abgestellt sind. Und das Lustige ist, das sind die Juden seiner Zeit auch schon. Genauso wie wir. Genauso wie wir. Eine Verfügbarmachung Gottes. Aber es ist doch mein Gott. Der muss doch so funktionieren, wie er immer schon funktioniert hat. Nein, muss er nicht. Das ist Gottes Herz, gerecht, ja, ja, aber nicht berechnend, nicht kühl, nicht abwartend, sondern leidenschaftlich brennend, brechend für dich. Ist dir klar, dass Gott mit einem Gut nicht zufrieden war, als er dich geschaffen hat? Da kommt ein bisschen Perfektionismus raus, oder? Und gleichzeitig ist er nicht derjenige, der in seinem Perfektionismus erstickt, der dann in seiner Ecke vor sich hin nestelt und sagt, den Mensch, den muss ich nochmal zurück zu A, der ist noch nicht so richtig gut geworden, da müssen wir nochmal eine Runde ran, ich weiß nicht, ich bin immer noch nicht zufrieden. Nein, er kann dann auch sagen, der ist sehr gut. Ja, der hat eine Menge Fehler, aber der ist sehr gut. Der ist perfekt. So ist es, so muss es sein, mit seinen Fehlern. Ja, da kann noch was wachsen, da kann im Prozess noch was besser werden. Da können wir gemeinsam noch mal ran. Aber so wie es ist, ist schon mal sehr gut. Ich möchte zum Beispiel nicht von Gott erzählen, damit die Gemeinde wächst, sondern weil mich Gott begeistert. Ich würde hier nicht stehen und sagen, ja, das ist eine gute Idee, ich glaube, ich werde Pastor, damit die Gemeinde wächst. Ich habe am Anfang mit der Jugend habe ich immer rumgeflaxt. Die haben immer gesagt, ja, das macht der John, der wird dafür bezahlt. So, das war übelst witzig, weil das war so ein Selbstläufer, das hat sich selbstständig gemacht, man muss immer aufpassen mit solchen Dingen. Und dann hieß es immer, ja, warum machst du das? Ja, weil du dafür bezahlt wirst. So, das ist es damit, aber das ist nicht das Warum. Wir müssen aufpassen, dass wir unsere Leidenschaft nicht mit unserer Professionalität zusammenschmeißen. Das funktioniert im Glauben auch nicht. So, wir brauchen Ziele. Wir müssen auch auf Dinge hinarbeiten damit. Das ist okay. Ja, das ist auch genau richtig. Manche Dinge müssen auch messbar sein. Aber das ist nicht der eigentliche, das darf nie der eigentliche Antrieb werden. Wir tun die Dinge nicht, damit wir Ziele erfüllen. Wir wirken nicht in Gottes Reich, damit die Oma noch zum Glauben kommt. Das wäre wunderbar, aber ehrlich, wir können uns daran kaputt machen. Und wenn das unser einziger Antrieb bleibt, wir werden uns so verkrampfen, das wird nicht funktionieren. Die Oma wird es nämlich merken. Wirklich. Wir können das nur an der Stelle, wo uns Gott berührt. Und wo wir etwas von der Leidenschaft, die wir da erlebt haben, von der Veränderung, die wir da mitgenommen haben, von der echten Gottesbegegnung weitergeben können. Deshalb steht am Anfang immer die Leidenschaft. So, ich wünsche mir auch nicht Lobpreis im Gottesdienst, damit Gott geehrt wird, sondern weil ich staunend vor ihm stehe. So, dass dann, damit Gott geehrt wird, ist die logische Stoßrichtung. Das kommt dabei raus, aber das ist nicht der Zweck. Der Zweck von Lobpreis ist es nicht. Der Zweck ist ein Selbstzweck. Wir haben einen Gott, der etwas in uns zum Schwingen bringt und wir dürfen ihm darauf antworten und dürfen sagen, wow, das ist großartig. Du bist großartig. Vielleicht geht uns auf dem Weg immer mal die Leidenschaft verloren. So, das liegt auch ein bisschen an unseren Sprachregelungen, wie wir die Dinge formulieren. Ja, Ich würde nicht wenige, glaube ich, Neuverliebte antreffen, die sagen würden, ich treffe heute Nachmittag meine Freundin, damit ich sie besser kennenlerne. Es ist ja auch richtig, das ist nur nicht das, was dich antreibt. Ansonsten müsstest du alle anderen Frauen auf dieser Welt auch besser kennenlernen. Könnte ja deine Freundin dabei sein. Machst du aber nicht. Also ist es nicht dein ehrlicher Antrieb. Du hast einen guten Grund, warum genau die. So, die schlechte Nachricht ist, wir können Leidenschaft nicht machen. Nicht dann, wenn sie Resonanz ist. Können wir nicht. Wir verwechseln das manchmal mit hohem Pulsschlag. So, ich kann euch anschreien, dann steigt euer Puls, dann habt ihr das Gefühl, ganz viel Leidenschaft in dieser Predigt. Das ist aber keine echte Leidenschaft. Das ist auch nicht Gottes Leidenschaft. Das ist hoher Puls, weil ich euch angeschrien habe. Echte Leidenschaft schafft die Begegnung mit Gott. Das Gute ist, wir können Gott darum bitten. Und er sagt, da wo ihr mich von ganzem Herzen sucht, da will ich mich von euch finden lassen. Es gibt schon einen guten Grund, warum ich den Vorhof der Heiden ausgeräumt habe. Es gibt einen guten Grund, warum ich euch suche, warum ich euch leidenschaftlich suche. Und es geht dabei nicht um ein größer, höher, weiter, sondern schlichtweg darum, in die Gegenwart Gottes zu treten. Gott verändert uns da, wo er uns berührt. Ich leite jetzt mal die Landeschleife ein. Weil ich habe gesagt, ich mache eine kurze Predigt, so 40, 45 Minuten, ihr kennt mich ja. Und dann habt ihr die Möglichkeit, euch segnen zu lassen. So, im Segen ist Gott auch nicht verfügbar. Den kann ich euch nicht einfach rüberreichen. Und die Segner können es auch nicht. Aber er begegnet uns im Segen. Er kann es tun. Da, wo wir seine Nähe zusprechen, da kann es dazu kommen, dass er uns begegnet. Und wenn ihr sagt, hey, das ist das, was ich heute Morgen suche, dann dürft ihr euch segnen lassen. Da hinten, damit es nicht ganz so frontal ist, ihr müsst jetzt alle nach vorne kommen, werden sich gleich hoffentlich 3 Segnerteams aufstellen. Und da dürft ihr hinkommen und dürft für euch beten lassen. Für Leidenschaft. Dafür, dass Gott eine Begegnung möglich macht, die euer Herz zum Schwingen bringt. Dass er auf euch zukommt. Vielleicht habt ihr ein spezielles Thema, wo ihr sagt, da möchte ich Leidenschaft reinsprechen lassen. Dann dürft ihr das den Segnern sagen und ansonsten dürft ihr einfach für euch beten lassen. So, und Segen heißt übrigens nicht das Beste von Gott abgreifen. Das ist auch immer so ein Trugschluss, ja? Verlorener Sohn Trugschluss. Ja, ich möchte nicht den Gott, ich möchte nur dein Geld. Segen bedeutet, in die liebende Nähe Gottes zu treten. Vor diesen Gott zu kommen, in seine Nähe zu kommen. Das, was der verlorene Sohn macht, als er heimkommt, das ist Segen. Vielleicht sagst du ja, ich möchte neue Leidenschaft in meiner Gottesbeziehung erleben. Das können wir nicht machen, aber du kannst dich Gott nahen. Oder du sagst, eigentlich geht es mir total gut, aber da bleibt irgendwie immer so ein resonanzleerer Raum in meinem Leben. Irgendwas fehlt da. Vielleicht ist es dann die richtige Stelle, Gott um Leidenschaft zu bitten. Oder du sagst, hey, alles ist zäh. Ich lebe nach ganz vielen Damits. Mach ganz viel Zeug damit. Auch dann ist vielleicht der richtige Raum, um zu sagen, Gott, ich möchte die Dinge nicht machen damit. Ich möchte die Dinge schon machen damit. Aber ich möchte sie mit Öl im Motor machen, möchte deinen Herzschlag spüren, möchte begeistert sein, dürfen, möchte brennen, dürfen, möchte auch spielen, dürfen, vor dir. Oder du hast Leidenschaft und du brichst mit deiner Leidenschaft. Das könnte ja auch sein. Dann kann es vielleicht sein, dass du Gottes Herz spürst, das bricht. Und es ist vielleicht die richtige Stelle, um mit Gott darüber mal in den Austausch zu treten und zu fragen, was bricht hier eigentlich? Was geht hier kaputt? und wo ist mein Platz darin? Die Segner, die werden dich segnen und für dich beten. Nicht mehr und nicht weniger. Es ist keine Seelsorge. Es ist die Möglichkeit, einen Raum zu eröffnen, dich segnen zu lassen und vor deinen Gott zu treten. Heiliger Geist, da wo du bist, da bringst du etwas in uns zum Schwingen. Jesus, da wo ich höre, wer du bist, wie du bist, wie du mich siehst, wie du leidenschaftlich bist, wie du die Welt geordnet hast und doch Platz hast, da bringst du etwas in mir zum Schwingen. Jesus, und ich bitte dich um Berührungen, um deine Nähe, um Begegnungen. Die uns nicht unverändert lassen, dass du unsere Seelen berührst. Dass wir erleben dürfen, was es heißt, in deine Nähe zu kommen. Heimzukommen. Segen zu erleben, aber nicht netto und ohne dich, sondern in der Fülle deiner Gegenwart.